Komme nach Hause müde und leer. Tag für Tag immer derselbe Verkehr. Angestellt im Büro, so langweilig und fad. Die Arbeit nimmt mir meine Lebenszeit. Das ist so, so schade. Doch dann höre ich den Podcast von Murphy und Frank. Sie erzählen ihre Geschichten, schimpfen auf die Bank. Ihre Worte geben mir Mut und Kraft. Endlich sehe ich einen Ausweg, ich fühle mich befreit und aufgewacht. Ausgelaugt und hoffnungsvoll, das bin ich. Keine Lust mehr auf den Schreibtisch und den ganzen Stuss. Murphy und Frank, meine Rettung in dieser Welt. Durch ihren Podcast werde ich stark, das gefällt.
Ja!
Yeah.
Wie gefällt dir unser Jingle heute, Murphy?
Find's geil. Bring that bass, Frank.
Ich finde, du hast ja auch Kopfhörer auf jetzt hier bei der Podcast-Aufnahme, also so ein Kopfhörer, das, man hat schon, ja. Ne, wir beide so ein bisschen so mitgegroovt. Also, was ich unfassbar finde auf jeden Fall ist so, man kann ja von den ganzen Songs halten, was man will, das ist natürlich so ein bisschen kommerziell, aber ich sag jetzt mal im Sinne so, wir sind ja beides Musiker und es gibt ja auch diesen Wunsch ja auch von vielen Bands, durchaus ja radiotauglich zu sein. Also die Radiotauglichkeit von den Songs ist halt nahezu fast immer 100%. Ne? Also,
ja.
Also die Radiotauglichkeit, ja, es ist halt kein Indie, was weiß ich was, ja. Aber so von der Radiotauglichkeit ist das schon Wahnsinn.
Ja, schon krass. Da hat auf jeden Fall die KI wieder ganze Arbeit geleistet. Vor allem finde ich krass das Frequenzspektrum, was die abbilden inzwischen. Ich weiß noch, so als die ersten Versuche waren, dass KIs so Songs schreiben, da war das noch alles so ein bisschen flat. Also war halt ja. So ein bisschen, ne, wie so ein Klingelton, so ein bisschen flach ja. Und schwachbrüstig. Und das, also ich denke, da, wenn du hier jetzt deine Subwoofer-Anlage in deinem Porsche hast, nicht, dass irgendjemand von uns einen Porsche hätte, aber dann kannst du schon ordentlich die Dächer zum Wackeln bringen.
Ich bin auch angetan, auf jeden Fall. Schöner Song.
Wie war dein Wochenende?
Mein Wochenende war gut. Ich war tatsächlich, letzte Woche war ja ein bisschen, ne, war ich ja ein bisschen im Urlaub, so im Halburlaub haben wir ja festgestellt. Und ich war spontan in Holland. Und da bin ich mit dem Auto hingedüst. Und Ende letzter Woche war ja tatsächlich nach diesem schlechten Wetter, war ja richtig schön, es war ja richtig sommerlich fast so am Wochenende. Und da bin ich tatsächlich mal mit dem Autochen nach Holland gedüst, Sandfort, da so an den Strand. Und habe mir auch ganz spontan so eine Nacht da ein Hotel gebucht, was direkt am Strand war. So hast du einfach aufs Meer geguckt. War scheiße viel Wind, das mag nicht, also richtig Sturm quasi so fast, ne? Ja. Schönes Wetter, aber so richtig Sturm. Und das war ein bisschen heftig, aber ansonsten, genau, und dann habe ich mir das erste Mal in meinem Leben tatsächlich so ein Tulpenfeld angeguckt, so, ne, hier, Holland, schön Tulpen, ne, Tulpchen, Tulpes, und das ist schon cool, aber es ist natürlich auch so voll der Tourismus da, so, ne, also ist natürlich so, alle haben Fotos.
Du warst wahrscheinlich der einzige deutsche Tourist seit der Cannabis-Legalisierung.
Fährt keiner mehr dahin. Nee, tatsächlich sind da schon viele, viele Deutsche so, die man da so sieht. War ja, wie gesagt, auch Osterferienwoche. Nee, war schon ziemlich viel los, auf jeden Fall. Aber ja, auf jeden Fall mal spontan doch so zwei nette Tage da verbracht. Ist schon schön. Also ich mag das schon ganz gerne, so Holland da und Strand. Und das ist schon ganz schön.
Ja, ich war ja auf dem Founders Summit.
Ich war genießen und du warst arbeiten. Nein, du hast auch genossen. Arbeiten.
Ja, ich habe beides. Ne? Also ich habe total genossen. Ich habe aber auch natürlich viel gearbeitet an dem Wochenende. Aber auf jeden Fall krass. Also vielleicht kurze Zusammenfassung für die, die nicht wissen, was das eigentlich ist. Das ist inzwischen Deutschlands größte Veranstaltung speziell für Unternehmer, Gründer und solche, die es noch werden wollen. Ne? Also alle, die irgendwie die Absicht haben oder es schon gemacht haben, ja, Unternehmer zu werden, Unternehmer zu sein, wie auch immer. Und da gibt es dann verschiedene Masterclasses, da gibt es eine Ausstellung, da gibt es Networking-Möglichkeiten und halt auch eine riesengroße Bühne inzwischen vor einem Publikum von fast 8000 Leuten, wo dann auch ja, größere cool. Sprecher Innen sind, so, ne, zum Beispiel Kevin Prince Boateng war da, Shirin David war da, Kool Savas hat ein Live-Konzert gemacht, was ziemlich geil war, Pamela Reif und so weiter, ne, also wirklich bekannte Leute. Ich muss fast sagen, ich war ein bisschen überrascht, weil so das Motto von diesem ganzen Summit war Dream Big, ne, also so ein bisschen so dieses Klischee-Ding, wenn du groß träumst, dann machst du Möglichkeiten auf und du kannst alles erreichen im Leben, aber du musst halt träumen dafür, ne? Und dir das Träumen erlauben, ne? Das war so das Motto. Mhm. Was dann witzig, also nicht witzig, aber dem so ein bisschen entgegenkam, ist, dass das zumindest am ersten Tag, am zweiten Tag auch noch fast schon so ein bisschen eine bittere Note hatte, diese großen Träume und so. Also zum Beispiel im Kopf hängen geblieben ist mir der Chef von Brabus, ne? Also der kennt man ja, ne, die Auto, was machen die eigentlich genau, ne, die Tune, Mercedes-Benz.
Genau, das ist ein Tuner für Mercedes-Benz, ja.
Ja, genau, also hat ja riesen, ein riesen Standing Brabus, ne, also wer so ein B da vorne drauf hat auf seinem Auto, da weiß man auch schon, ui, der ja, hat wohl ein bisschen
qualitativ hochwertiges Tuning, ja. Mhm.
Genau, der Chef war da und hat ganz offen darüber gesprochen, über dass er jede Nacht Probleme hat einzuschlafen und über Anxiety, eine permanent Angst, über die Angst, dass Leute halt irgendwann nicht mehr zum Champagner trinken vorbeikommen, wenn es halt nicht so gut läuft. Er auch über einen Kumpel gesprochen, bei dem es halt nicht gut lief und keiner wollte mehr was von ihm und im Prinzip auch Kevin Prince Boateng, der ganz offen gesagt hat, der mich total überrascht hat, ne, der ist irgendwie zum Christentum konvertiert und war ja früher so dieses Hackebeil, ne, also hat ja auch Michael Ballack mal vor einer WM so böse umgesetzt, dass der ausgefallen ist für die WM und war ja immer so der Bad Boy und so und der hat ganz offen darüber gesprochen, dass in den Phasen, in denen er am erfolgreichsten war beruflich, dass es ihm da mit Abstand am schlechtesten ging. Also echt krasse Sachen. Michael Plein, dieser riesen Modedesigner, ne? Der neue Lagerfeld im Prinzip, war dort und hat darüber gesprochen, dass in den Träumen er sich alles immer schöner ausgemalt hat, als es tatsächlich ist. Also das war auf jeden Fall spannend, dass ja auf dieser Veranstaltung ganz viel auch kritisch damit umgegangen wurde, ne? Mit diesem ja hochskalieren, Geld verdienen, Geld machen. Und es wurde ganz deutlich, dass du dafür auch einen Preis bezahlst, dass du in den meisten Fällen Workaholic bist, dass du dann mit Ängsten zu tun hast und so weiter. Und das finde ich cool, weil das, und das fand ich aber so sympathisch an der Veranstaltung, weil das für mich so sich selbstständig machen in so einen realistischen Rahmen gesetzt hat und auch die Motive hinterfragt, warum man das machen sollte. Und da habe ich für mich so rausgezogen, mal wieder, dass die Motive für eine erfolgreiche Selbstständigkeit eigentlich sein müssen, nicht Geld oder nicht, also nicht ausschließlich finanzielle Freiheit, nicht ausschließlich Erfolg und dieses luxuriöse Leben, weil wenn man sich daran zu krass kettet, dann kauft man immer mit ein die Ängste, dann kauft man mit ein dieses Workaholic-Ding. Man muss wirklich auch andere Antreiber entwickeln, warum man das machen möchte, ne?
Oder du bist so ein Bad Guy, der halt über Leichen geht, ne, in Anführungsstrichen. Die haben natürlich, da gibt's natürlich auch, aber da muss man sich natürlich auch bewusst sein, will man halt so jemand sein, ne, von den Werten und so weiter her. Du sprichst ja jetzt von Leuten, die anscheinend echt noch ein anständiges Wertesystem haben und sich dann über solche Sachen Gedanken machen. Gibt natürlich auch andere, ne, die Business wirklich als Ausbeutung verschiedener Gruppierungen verstehen und da ja. Geld mitmachen und so weiter, ne? Aber das ist ja nicht das, worüber wir jetzt quasi auch reden, ne? Aber ja, spannend. Vor allen Dingen, ja, ich finde auch, also bitte jetzt nicht noch mehr Ängste kriegen. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen das Thema letztes Mal, so Angst oder so, aber ich glaube auch, wir haben ja schon von Anfang gesagt, hier no Bullshit, ne? Und nicht durch den Raum schweben und mit jedem Herzen-Business kann man ein tolles Leben führen. Nee. Selbstständigkeit ist halt auch eine Lebensweise, auf die man sich halt auch einlassen muss mit all seinen Herausforderungen. Und ich glaube, da wollen wir ja auch im Podcast oder auch mit unserer Arbeit ja auch ein bisschen zu beitragen und auch natürlich auch helfen und unterstützen, dass man ja eine gute realistische Vorstellung von so einer Selbstständigkeit auch hat, ne? Und da gehören Ängste auch definitiv dazu, ne? Finde ich gut, dass solche Leute auch darüber reden, ne? Exakt, und nicht mal nur so, ich habe Feuer gemacht und ja, alle so, ne? Genau. Also ihr könnt ja auch genau dahin kommen, so, ich bin hier der Brabus-Rochen, was wollt ihr alle? So, ne? Und nee, finde ich gut, dass genau solche Leute auch mal zeigen, nee, ich habe zwar Erfolg, aber ich habe auch meine Ängste und ich habe auch meine Themen und ich bin auch nur Mensch. Und das gehört auch dazu. Finde ich gut, ja. Finde ich geil. Auf so einer Veranstaltung.
Weil jetzt, wo du die Ängste ansprichst, trotz all dessen bin ich komplett mutig da rausgegangen und habe gedacht, wie geil ist eigentlich Unternehmertum, wie geil ist eigentlich Selbstständigkeit, ja. Weil du kaufst zwar das mit ein, du, ne, womöglich, dass du hast halt eine hohe Eigenverantwortung. Mit viel Verantwortung kommt immer auch ein gewisses Maß an vielleicht Ängsten, die dann halt dazukommen. Das kaufst du mit ein, aber du kaufst auch mit ein Freiheit, Selbstbestimmung, dass du gemäß deiner Werte leben kannst. Und dieses Gesamtpackage kam da ganz geil raus und ist auch, ne, witzig zu schauen, dass da halt wirklich auch ein besonderer Schlag Mensch irgendwie vor Ort ist, ohne Wertung, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Aber da sind auf jeden Fall spannende Menschen unterwegs und es ist halt nicht so anonym. Ich habe jede Sekunde auf dieser Veranstaltung mit irgendwem gesprochen, den ich nicht kannte, weil alle total offen auf einen zugehen und man in Gespräche verwickelt wird. Das kenne ich jetzt nicht, wenn ich in die S-Bahn steige in der Stadt. Und das ist schon mal ein Erlebnis. Also ich kann das definitiv auch mal Leuten,
die jetzt vielleicht noch angestellt sind. Ja, nicht in Baden-Württemberg, ja.
Da auf keinen Fall, nee, da auf keinen Fall. Ja, also ich kann es auf jeden Fall Angestellten auch ans Herz legen, mal auf so eine Veranstaltung zu gehen. Man wird natürlich auch mit den Klischees konfrontiert, natürlich sind da auch die Leute in Schlangenlederschuhen und so, ne? Was aber auch witzig ist, ne, wenn man dann das beobachtet, die dann so richtig viel Kohle haben, die tragen da meistens nicht Schlangenlederschuhe. Das sind so die dazwischen, die sich das gerade so, die richtig reichen. Das war dann witzig, weil da konnte man ja sehen, ne, wird relativ transparent mit umgegangen, auch wer jetzt als Investor vor Ort ist, ne? Gab dann auch so eine Veranstaltung, wo Investoren da waren, die dann in Startups investiert haben. Und diese ganzen Investoren sehen halt ganz normal aus, haben halt H&M-Klamotten an und irgendwelche Nike-Schuhe, die runtergesetzt waren und so. Mhm. Und da gibt es aber da schon so ein paar dazwischen, die dann halt
Das ist ja so bekannt. Also es gibt natürlich schon Millionäre, die das ausleben. Das ist ja auch richtig so. Dürfen sie ja auch, haben sich ja wahrscheinlich auch hart erarbeitet. Aber es gibt, glaube ich, schon auch echt Teil der Millionäre, wo man halt sagt, ne, auch gerade was sie für Uhren tragen im Verhältnis zu ihren Einkommen, ist halt einfach total low budget oft und häufig sind die natürlich auch, man sagt ja auch, häufig sind die natürlich auch nur da, wo sie sind, weil sie das Geld halt nicht ausgegeben haben, ne, für solche Dinge. Also, die haben das Sparen halt letztendlich verstanden, ne, oder sich das Vermögen anzusparen und nicht auszugeben, ne. Wenn du es halt ausgibst, wirst du halt dann nicht so reich vielleicht. Es sei denn, klar, es gibt auch Leute, die richtig viel Geld ausgeben und richtig noch viel mehr Asche verdienen und sich das halt einfach auch alles leisten können, ne. Aber ja, es ist schon spannend. Mhm. Es hat auch was mit Mindset zu tun.
Und, auf jeden Fall.
Und da gibt es, glaube ich, echt bescheidene Millionäre, die das nicht so zeigen müssen. Ne? Ja. Naja, soll jeder machen. Jeder Jack ist anders, wie wir hier im Kölner Raum sagen. Ne? Soll jeder machen.
Mhm. Ja. Fazit, spannend. Ich bin auf jeden Fall rausgegangen jetzt und da muss jetzt das ganze Unternehmen ein bisschen, sage ich jetzt im Scherz natürlich, ne, drunter leiden. Weil ich natürlich jetzt ordentlich Ideen im Gepäck habe und wirklich meine Expertise dann nochmal enorm aufbauen konnte, weil die Masterclasses wirklich, wirklich cool waren. Da bringe ich jetzt gerade einiges mit ein und das ist schon cool, sich da mal so inspirieren zu lassen und sich weiterbilden und vorankommen. Das macht definitiv insgesamt auch Sinn. Ja, mach mal Gründer-Roulette, oder?
Gründer-Roulette, genau.
Ja, leg mal los, Frank. Ich bin gespannt, was du dabei hast für ein Thema.
Ich darf loslegen, ja. Ich hab eins meiner Lieblingsthemen heute mal mitgebracht. Schon ein altes Thema, was ich immer wieder so mitbringe und was mich jedes Mal emotional aufkochen lässt. Hochkochen lässt. Nein, um Gottes Willen, das ist jetzt ein bisschen dramatisiert. Und zwar ist es das Thema digitale Banken. Bankkonten, Geschäftskonten, Internetbanken, so versus Oldschool, Sparkassen, Filialbank, Volksbank, wie sie auch alle heißen, diese ganzen Banken, die wir kennen, ne, die so überall rumstehen. Genau, und ich mir geht es ein bisschen darum, also ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, dass das eine oder das andere jetzt das Nonplusultra ist oder was da irgendwas Problem ist, sondern ich möchte so ein paar Dinge mal reinbringen aus meiner Erfahrung, die ich gesehen habe, was so Schwierigkeiten sind. Ja. Und das würde ich ganz gerne heute mit dir mal so angehen. Ich bin ja selber so Technik, KI, digitalisierungsverliebt, dass es natürlich naheliegt, auch heutzutage, natürlich als Gründer zu sagen, hey, was soll ich mit einer Sparkasse, was soll ich mit einer Volksbank, soll ich mit einer Deutschen Bank, Commerzbank und Co., mit so einer Filialbank, wenn ich doch eine tolle App habe, wenn ich nicht eine tolle digitale Bank mit einer tollen App irgendwie haben kann und natürlich auch viel mehr Spielerei habe um so eine App. Ich mache das übrigens auch sehr gerne, ne? Gibt es echt schon ganz coole Dinge. Und ich erlebe natürlich, dass die meisten Gründer darauf fokussiert sind. Ne? Digitales Geschäftskonto. Und das ist ja auch erstmal verständlich. Aber ich möchte heute mal so ein paar Aspekte reinbringen, die man mal so überlegen sollte. Und man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, was das für Herausforderungen mit sich bringen kann. Und durchaus auch tatsächlich, ich habe es selbst erlebt in meinem Gründungsberater-Dasein, sogar massiv existenzbedrohliche Situationen sich da anbahnen können, wenn man, naja gut, das kann man jetzt ja schon sich denken, wenn man ausschließlich bei einer digitalen oder Internetbank letztendlich seine Geschäftskonten irgendwie hat. Wo warst denn du damals? Weißt du das noch?
Ja, ja, ich war bei der Sparkasse.
Stimmt, du warst ja mal, ich habe dich ja damals schon Folge labert damit.
Genau, du hast mich da schon beeinflusst auf jeden Fall, aber ich bin auch schon seit Ewigkeiten bei der Sparkasse. Das hat jetzt keine, ich bin jetzt kein Sparkassen-Fan. Gibt ja auch viele, die hassen die Sparkasse. Bei mir war das eher auch so ein Gemütlichkeitsding, weil ich eigentlich immer zufrieden war. So, bis auf diese Regionalgeschichte bei den Sparkassen, das checke ich bis heute nicht. Warum ich zum Beispiel auf Sylt kein, es hat sich vielleicht geändert, aber es gab mal Situationen, da konnte ich dann auf Sylt irgendwie kein Geld auf mein Konto einzahlen und so, weil das im Prinzip getrennte Institutionen sind. Ich glaube, das hat sich heute inzwischen geändert. Aber so, das waren die einzigen Punkte, wo ich dann mal unzufrieden war, aber ansonsten war ich immer super happy mit der Sparkasse. Und tatsächlich auch im Kontext der Selbstständigkeit, einfach weil, ich glaube, ich habe sogar schon gesagt im Podcast, dass da einfach Angebote kostenlos sind, ne? Wie Finanzberatung oder Kontenmanagement oder, ne, also wie, was für Kontenarten gibt es, wie kann ich mein Geschäftskonto schlau aufstellen, ne? Auch rechtliche Themen, die haben auch ihre Leute, die du da fragen kannst, und das ist alles in dem Sinne kostenlos, als dass das halt in den Gebühren im Prinzip mit drin ist, die du für dieses Konto bezahlst. Und du schon auch merkst, dass die Leute dort in der Bank Interesse haben, dass dein Business gut läuft, weil die wollen natürlich auch hohe Zahlungseingänge auf dem Konto haben. Und da unterstützen die dich. Und die Erfahrung habe ich ganz stark gemacht, dass ich echt einen coolen Berater hatte, der inhaltlich mir einfach krass weitergeholfen hat. Das war auf jeden Fall ein krasser Vorteil. Aber ich habe tatsächlich keine Negativerfahrung bei Digitalbanken gemacht. Deswegen wäre das jetzt auf jeden Fall meine Frage an dich, was da denn bei dir die schlechten Erfahrungen waren, die du mit Digitalbanken gemacht hast.
Ja, das, was man verstehen muss, ist bei den Digitalbanken, Internetbanken, ist, dass die meisten dieser Banken Angebote, die es halt gibt da draußen, ja, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, wir wollen jetzt auch gar nicht sagen, welches jetzt das beste Digitale und so, darum geht es mir gar nicht, sondern es geht um das grundsätzliche Verständnis dahinter. Die meisten Digitalbanken und diese meisten Angebote, die man halt kennt, haben halt keine eigene volle Banklizenz. Das heißt, die meisten Banken sind tatsächlich eine Art, also diese Anbieter sind tatsächlich keine eigene Bank, sondern haben so, ich kenne mich jetzt mit diesen, also haben auf jeden Fall keine Volllizenz, das weiß ich, wie, dass sich das so nennt. Wie jetzt im Einzelnen solche Bankenlizenzen genau heißen, weiß ich nicht. Das heißt, die gehen über eine Bankenschnittstelle und docken dann an eine Bank mit einer Volllizenz halt an. Das ist zum Beispiel tatsächlich in Deutschland greifen sehr, sehr viele auf das Angebot der Solaris Bank zum Beispiel zurück. Ne? Das ist zum Beispiel so eine Bank, die solche Internet-Services halt anbietet. Ne? Das heißt also, du bist, gründest so eine App, so eine Bank und musst dann über eine Schnittstelle letztendlich dich an so eine Bank andocken. Und wenn man das verstanden hat, wie das so funktioniert, dann versteht man halt auch die ganzen Probleme darum. Ja? So, das heißt also, erstmal können auf diesem technischen Wege, leider auch heutzutage noch, in 2024, immer noch viele Fehler passieren, weil es wird viel, da laufen viele Algorithmen. Digitalbanken und so weiter werden meines Wissens noch viel mehr für Wirtschaftskriminalität und so weiter verwendet. Das heißt, es kommt dann doch häufig mal aus verschiedenen Gründen dazu, dass solche Algorithmen Konten schließen. Also ein Punkt ist zum Beispiel unberechtigte Kontoschließung. Habe ich jetzt bei so Filialbanken selten erlebt, es sei denn, also unbegründet, ja. Aber wenn man sich das so durchliest an Rezensionen, zum Beispiel mal von Solaris Bank und andere Banken, dann ist das halt schon erschreckend. Also ich meine, gerade die Solaris Bank hat halt hier einen Durchschnitt von 2,2, also mangelhaft, ne? Also von 780 Bewertungen. Und ich bin jetzt hier gerade auf der Seite. Ich will dieses schreckliche Konto einfach nur noch loswerden. ohne Grund gekündigt. Bei verschiedenen, ne, Banken dann halt, ne? Aber letztendlich läuft das halt auf so diese Bank dann zurück. Wirklich, wirklich mies. Kundenservice antwortet nicht einmal mehr. Abbuchung trotz Ende eines Kredites. Seit Wochen keine Antwort seitens der Bank. Und so weiter. Und da gibt es einen Eintrag nach dem anderen. Internetbetrüger mit Konto bei Solaris Bank. Also ist nicht meine Meinung hier, ne? Das kann jeder selber hier öffentlich nachlesen. Finger weg und einfach Müll. So, und das sind also die ganzen Probleme, die um so eine Bank ist. Jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt baust du ein Business auf und du bist auf deine Geschäftsbank angewiesen. Es gibt ja durchaus auch Geschäftsmodelle, wo das nicht so schlimm ist, wenn dann mal plötzlich dein Konto vielleicht eingefroren ist. Aber es gibt ja durchaus viele Leute, die sind darauf angewiesen, auf das Geld. Und dann wird dann mal plötzlich, dann hast du keinen Zugriff auf dein Konto. Geld wurde nicht überwiesen, Geld kommt nicht an und so weiter. Und wie gesagt, macht euch da selber ein Bild von. Also ein Stern hat die besagte Bank gerade, also 59% ein Stern, 5 Sterne bei 31%. Ne? Also die überwiegende Masse ist halt mit diesem digitalen Service halt nicht zufrieden, mangelhaft. Mhm. So, und jetzt musst du dich überlegen, was da alles für Probleme kommen kann. Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren einen Programmierer in der Beratung gehabt, der ist auf uns zugekommen, da ist ein Projekt gescheitert und dann ist ihm viel Umsatz erstmal flöten gegangen. Der hat aber ungefähr, hat er damals erzählt, so ja, 250.000 Jahresumsatz als Programmierer hat er so gemacht als Selbstständiger. Der war bei einer Bank, bei einer Digitalbank, Internetbank und die haben ja einfach halt wenig Service. Es gibt jetzt ein paar neue Modelle schon, die auch Beratung oder so irgendwie, wenn anrufen kannst, aber das ist ja das Modell einer Internet-Digitalbank, dass sie halt vieles automatisiert haben und somit halt weniger Service anbieten. Ja, das heißt, du hast halt so, wie, was du gerade gesagt hast, du hast halt keinen persönlichen Berater. Ja? Und wenn du halt mal in eine Problemlage kommst, das heißt, dieser Mann war jahrelang ein sehr guter Kunde dieser Bank mit hohen Umsätzen und hohen Kontoständen. Ein Projekt ist gescheitert, dann hat er natürlich einen Fehler gemacht. Er hat sich dann als Programmierer hat er einen Fehler gemacht. Er hat sich dann hingesetzt, hat Apps programmiert, hat Dinge entwickelt und hat sich zu Hause hingesetzt und hat vergessen, dann doch mal irgendwie die Tür aufzumachen, so in den Verkaufsraum und irgendwas zu verkaufen. Hat sich ein Jahr zu Hause irgendwie wahrscheinlich, wie auch immer, kann schnell passieren. Das ist ja das, was wir auch schon mal gesagt haben, ne? Sich auf umsatzrelevante Themen zu kümmern. Es ist so einfach in der Selbstständigkeit, den ganzen Tag vor sich hinzuarbeiten, aber nichts Umsatzrelevantes zu tun. Gerade so ein Programmierer kann ich mir schon vorstellen, ne? So, der hängt dann in seinen ganzen Dingen da so drin und vertieft in dieser Programmierwelt und da ist ein Tag, glaube ich, schnell rum und entwickelt vielleicht neue Produkte und so. Naja, aber das Konto ist halt dann irgendwie ein bisschen leer gegangen. Und dann war es so, dass er letztendlich dann in eine kleine Schieflage gekommen ist und ich glaube, das waren zwischen 5.000 und 10.000 Euro benötigte dann oder Minus hatte. Und die Bank hat ihm sofort automatisiert geschrieben, er soll das quasi ausgleichen in den nächsten Tagen. Ansonsten drohen sie ihm mit Kontoschließung und Schufa-Eintrag. Und das ist natürlich für einen Selbstständigen, der eine, wo ich sage, jahrelang vorher gute, tadellose Geschäftsbeziehung eigentlich mit dieser Bank hatte, ein Horrorszenario, was Existenzen kostet. Der Mann hatte ein Haus, der hat eine kleine Familie gehabt und so weiter und Briefe geschrieben, versucht da wen zu erreichen, was man nicht irgendwie machen kann. Das Haus war fast abbezahlt, irgendwie über 300.000 Euro wert und so weiter. Also der hatte ja auch irgendwie Vermögenswerte oder so und du kriegst keinen erreicht, es interessiert keinen und wenn du einen Schufa-Eintrag als Selbstständiger, dann kriegst du nie wieder bei einer anständigen Bank zeitnah irgendwie Geld. Das war's dann. Da kannst du dir einen Strick nehmen. Ja. Ja. Und natürlich hat er einen Fehler gemacht. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich will sagen, ich habe 5-mal einen Bankberater gebraucht. Aber wenn ich den 5-mal nicht gehabt hätte in den 16 Jahren, wäre ich in eine schwierige Situation gekommen. Und das sind manchmal Situationen, die gehören zum Business dazu. Damals gab es zum Beispiel, wo ich die Musikschule hatte, diese große SEPA-Umstellung. Ich war es gewohnt, am ersten auf den Knopf zu drücken und konnte irgendwie knapp 300 Schülerbeiträge einziehen. Dann hat man das umgestellt und in der Anfangszeit war das so, dass das 7 Arbeitstage gedauert hat. Das geht ja heutzutage schnell, ja, aber das war bei den ersten SEPA-Einzügen, die wir gemacht haben, musste man zwischen 5 und 7 Banktage, Wochenende zähle ich dazu, Feiertage, also musste man vorher da sitzen und genau rückwärts rechnen, damit du am ersten das Geld auf dem Konto hast. Ja? Was habe ich natürlich verpennt oder wie jeder irgendwie in so einem Business wie ich, ab und zu mal verpennt, am richtigen Tag vorher, manchmal vielleicht 8, 9 Kalendertage vorher, wegen Arbeitstagen, auf den Knopf zu drücken. Ja, und am ersten ist aber alles abgebucht worden halt, ne? Gehälter, Miete, was weiß ich was. So. Und dann stand ich da halt und dann, ja, scheiße. So, und Das ist nicht angenehm, wenn du dann, was weiß ich was, 20.000, 30.000 Euro Rücklassschriften oder so hast, ne? Da habe ich dann meinen Kreissparkassenberater angerufen. Scheiße. Hallo, hallo. Er hat gesagt, überhaupt kein Problem, Herr Probst. Wir haben eine gute Geschäftsbeziehung. Sie machen einen guten Job. Ich stelle Ihnen hier für die nächsten 3 Tage 20.000, 25.000 Euro Kreditrahmen zur Verfügung auf Ihrem Konto. Dann geht alles davon. Dann kommen die Abbuchungen rein. Überhaupt kein Thema. Ein Anruf. 3 Minuten hat das gedauert.
Na.
Dafür zahlt man Geld.
Genau.
Das nennt sich Infrastruktur. Beratung. So. Und wenn ich jetzt bei einer Digitalbank gewesen wäre, wäre mir das komplett um die Ohren geflogen, die Situation.
Hm.
Auch ein Fehler von mir, ganz klar. Ich war zu blöd, irgendwie die Tage vorher auszurechnen. Aber das passiert halt nun mal. Ja? Solche Dinge passieren. Ne? Sag dir mal so, wo gehobelt wird, fällt Späne. Ey, wenn man halt fett im Business und man ist für alles verantwortlich und tralala. Es passiert dann halt schon mal als Gründer sowas. Oder wie gesagt, wie dem Programmierer. 10.000 Euro als Selbstständiger kann ich in 16 Jahren sagen, das ist viel Geld, aber das passiert so schnell, dass man mal 15.000 Euro braucht oder die mal weg sind oder dass sich da irgendwas verschiebt an Kontobewegung. Das passiert. Und dafür bin ich ein Fan davon, noch eine Bank zu haben, wo man einen Ansprechpartner hat, wo man eine Geschäftsbeziehung hat. Das ist ein Geschäftspartner als Selbstständiger und das muss man verstehen. Und ein digitales Konto, eine digitale App ist kein Geschäftspartner. Das ist ein digitales Serviceprodukt. Aber wenn du ein Problem hast, dann interessiert das keinen auf der anderen Seite, weil es gibt dafür keine Infrastruktur.
Ja. Ja.
Ganz kleines Mini-Beispiel nochmal. Bin jetzt nach Holland gefahren, mein Handy hat sich abgedatet, meine PIN-App hat nicht mehr funktioniert, immer FaceTime hat die irgendwie abgebrochen.
Meinst du Face-ID? Meinst du Face-ID?
Ja, also Face-ID hatte irgendwie nicht mit dieser Bank-Push-Tannen-App bei der Kreissparkasse, also immer wenn du Überweisung machst, dann musst du halt diese App dann bestätigen, dass das auch wirklich dann du bist, der gerade eine Überweisung auf deinem Konto irgendwie macht und es ging nicht, die ist immer abgebrochen. Und dann habe ich die neu installiert und mittlerweile ist es so, dass wenn du die neu installierst, muss die neu eingerichtet werden und weil damit auch irgendwie Betrug gelaufen ist, ist es jetzt mittlerweile so, dass man das nicht mehr per SMS sich freischalten lassen kann mit irgendwelchen Bestätigungscodes, sondern du kriegst jetzt einen Brief zugeschickt. Da dachte ich schon wieder so, das ist wieder so oldschool und so scheiße. Und ich wollte ja nach Holland und ich mache gerade ganz viel mit, tatsächlich auch mit einem digitalen Konto. Kann ich auch verraten, ne? Mit der C24. So privat mache ich das auf jeden Fall, mache ich ganz gerne. Und wollte ich gerade los nach Holland, stand ich da, scheiße. App gesperrt. Konnte die nicht neu installieren, kann mir kein Geld überweisen für Holland und Co. Dann habe ich halt wieder meinen Bankberater, mit dem ich seit Jahren lang zusammen anrufe, habe gesagt, scheiße, ich kann jetzt mir überhaupt kein Geld mehr hier transferieren, weil ich ja immer diese Push-Dann-App halt benötige und jetzt kriege ich irgendwann meinen Brief und ich will nach Holland, ich brauche irgendwie Geld auf meinem Privatkonto, ich muss da irgendwie, ne? Und dann hat er gesagt, überhaupt kein Problem, ne? So als guter Kunde ist es möglich, dass ich das jetzt hier händisch quasi auslöse, dass sie das jetzt eine E-Mail bekommen, ne? Und dann konnte mir innerhalb auch wieder von 3 bis 5 Minuten mein Problem lösen. Es war alles wieder eingerichtet. Übrigens, gestern ist der Brief angekommen, ja? Also ich bin ja schon längst wieder zu Hause, ne? Gestern ist der Brief angekommen. Aber der konnte das quasi händisch als Berater für mich dann entsprechend dann halt lösen. Ey, das ist ja jetzt kein geschäftlicher Notfall, sag ich mal so, ja. Aber das sind die kleinen Dinge, wo ich immer so happy bin, dass ich halt so jemanden habe. Und
ja,
dann haben wir auch natürlich unser Haus darüber finanziert. Irgendwie. Das ist ein Geschäftspartner so, ne? Wir hätten wahrscheinlich in der Hausfinanzierung auch irgendwo ein ganz bisschen günstiger haben können. Ich habe gesagt, nee. Ne, so eine Hand wäscht die andere und das ist eine Geschäftsbeziehung und die halte ich echt sehr hoch in meinen Händen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, eine Geschäftsbeziehung, wenn man ein ernsthaftes Business aufbaut und auch ein bisschen Geld bewegt und Mitarbeiter und Co. und dies und das und Miete und was weiß ich was, wenn man das alles so hat, kann ich nur jedem empfehlen, das Geld zu investieren in eine Filialbank und auch diese Infrastruktur. Genau, man kriegt dann auch noch zusätzlich Beratung, was Versicherung angeht, Absicherung, was weiß ich, wenn man Kredit, KfW, also sowieso, wenn du einen Kredit brauchst, dann brauchst du sowieso eine Hausbank. Ne? Also die wenigsten digitalen Geschäftsbanken haben zum Beispiel eine KfW-Freigabe, dann brauchst du auch eine Hausbank mit dem Filialnetz, ne? Weil darüber wird dann der Kredit abgewickelt. Aber dann hast du auch entsprechend gleich Absicherung, Risikoversicherung, die so einen Kredit abdecken, das kriegst du dann auch alles on top irgendwie. Mittlerweile machen wir auch alles, ne? Versicherung, lass uns da beraten, da braucht man nicht extra zahlen. Und das ist mir mittlerweile egal, ob die vielleicht nicht alle Versicherungen im Petto haben, sondern natürlich so auch ihre Dinge. Aber ich habe auch noch keinen freien Versicherungsmakler entdeckt, der auch wirklich frei ist, sondern die nehmen auch alle die Versicherungen, die höchsten Provisionen einem zahlen und so weiter. Also es wäre ja gelogen, wenn jeder freie Versicherungsmakler so frei ist, wie wir das als Kunde manchmal so denken. Ja, also von daher, und das sind so ein paar Dinge, die ich halt jedem wirklich ans Herz legen kann. Überlegt euch wirklich, ob ihr ein Business aufbaut, wo solche Themen mal vorkommen können. Und das kann euch echt den Arsch retten. Wie gesagt, das braucht man irgendwie so 3, 4, 5 Mal. Aber diese 5 Mal, die ich brauchte, hat mir das den Arsch gerettet oder zumindest von vielen Problemen geschützt. Und wie ich gesagt habe, das war ein Riesenkrampf für den Kunden damals, Geld zu bekommen. Es hat nicht funktioniert, weil alle anderen Banken in dem Moment dann auch gesagt haben, ja, aber so Hausbeleihen und dies wollen wir jetzt auch nicht mehr und das geht jetzt schnell und jetzt so kriegen wir es alles nicht hin. Also ne, in dieser Panik haben andere Banken sich auch abgewendet. Ja, ich habe auch alles versucht an Kontakten, die ich hatte und alle haben gesagt, das ist uns jetzt gerade irgendwie zu heiß hier und so weiter. Und am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass der Programmierer Türen, Klinken putzen musste und bei Freunden, Bekannten nach Geld fragen musste, die sie ihm leihen, um die Digitalbank letztendlich zu bezahlen.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht, so als Selbstständiger, ne? So,
ja, voll.
Wenn du dann bei Mama und Papa wieder auf der Matte stehst und nach 1000 Euro fragen musst oder bei Freunden, Bekannten, das ist natürlich so unter der Würde, ne? Also,
ja.
Diese Szenen, die ich wirklich erlebt habe als Gründungsberater, und da gibt es auch noch mehr von, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen oder dann würde es auch den Rahmen sprengen. Ich kann raten, Hybridmodell, das wäre jetzt die Lösung für mich, ne? Nutzt solche schönen Apps, weil sie diese schönen Service bieten, mache ich auch, aber habt im Hintergrund trotzdem vielleicht noch da, wo ihr vielleicht noch ein Tagesgeldkonto, noch eine Filialbank, wo ihr vielleicht doch irgendwo ein bisschen Geld parkt, ja? Dass nicht alles zusammenbricht, alles auf eine Karte von sogar Digitalbank setzt. Und ihr seht ja mal, da kann man schnell einfach, weil ein Algorithmus irgendwie erkennt oder denkt, dass du irgendwas falsch gemacht hast und dann ist dein Konto gesperrt, kommst an dein Geld nicht ran. Und das wieder entsperren zu lassen über diese Supports und die es da so gibt, das ist halt einfach ein Horror. Wie gesagt, teilweise schreiben die Leute, dass der Support dann irgendwie auch gar nicht mehr antwortet. Und ey, wer will denn so einen Stress haben? Ich sag mal, am Ende halt, um ein bisschen Geld zu sparen.
Ja.
Das Geld muss man bereit sein zu investieren. Für so eine Infrastruktur, um Sicherheit, um für solche Situationen. Ne? Und deswegen kann ich nur jedem sagen, ein Mix aus der Oldschool-Welt und der neuen, schönen, modernen App-Service-Welt. Und wenn man das so ein bisschen, glaube ich, zusammen sich baut, so ein System, dann, glaube ich, hat man so das Beste aus beiden Welten.
Ja. Ja, es gibt natürlich auch Banken, die positionieren sich so dazwischen und natürlich die traditionellen Filialbanken, die rüsten ja auch immer mehr auf, was so die digitalen Gadgets angeht, sind aber natürlich, was das angeht, gerade bei den Apps und der Bedienungsfreundlichkeit noch ein bisschen hinterher. Aber ich finde auch geil, dass du noch ein Thema ansprichst, was wir definitiv auch noch mal besprechen müssen im Podcast, ne? Thema Multikontensystem, Finanzbildung im Zusammenhang mit Karriere und Selbstständigkeit. Müssen wir auch unbedingt mal drüber sprechen, weil finde ich super wichtig. Dass man
absolut. Zumindest
mehrere Konten hat. Sprechen
ja,
wir mal
genau.
An anderer Stelle drüber.
Ja. Natürlich haben auch Filialbanken Probleme und natürlich werden vielleicht jetzt ja auch ein paar Hörer schreiben, um Gottes Willen, ich habe mit Bank sowieso, Filialbank, so schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja, es gibt da auch Unterschiede. Ne? Und ich kann nur ein bisschen werben für Sparkassen und Volksbanken, weil die sind zumindest die größten Vergabestellen für KfW-Kredite, für Gründer. Ja? Also es sind nicht die Großbanken. Also ich würde mir also gerade die kleineren, gerade so Sparkassen, Volksbanken und solche Banken, die sind für Gründer schon interessanter als zum Beispiel so eine Art Commerzbank oder so, ne? Die häufig nicht so Interesse haben an kleinen Selbstständigen, an Förderungen. Werden häufig auch solche Anfragen abgelehnt, Kredite abgelehnt, KfW-Fragen abgelehnt. Das heißt also, da habe ich früher auch gar keine Kunden so hinempfohlen, ne? Das heißt also, Kreissparkassen, Sparkassen, Stadtsparkassen, Volksbanken und solche Banken, das sind Banken, die häufig Interesse haben, auch regional, auch außerhalb von Großstädten, auf dem Land, was weiß ich was, wenn es um Pferde, Reitstall und so weiter geht, da hat eine Commerzbank überhaupt kein Interesse daran an sowas. Aber ja. Da hat halt dann die keine Ahnung was, Westerwälder, Raiffeisenbank, ja, aber so ist es, so läuft's. Die haben halt dann Interesse daran, irgendwie so ein Projekt dann zu unterstützen, ne? Und geben dann auch Geld dafür, wenn man einen Kredit braucht. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und die wollte ich jetzt hier so ein bisschen mitteilen.
Ja, cool.
Punkt. Murphy.
Ich habe tatsächlich eine coole Nachricht bekommen, Die Person wollte aber auf jeden Fall anonym bleiben und ich muss da ein bisschen umschreiben. Aber sehr komplexer Sachverhalt und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich lese einfach mal kurz vor. Moin Murphy, ich habe das Problem, dass ich seit Jahren dauernd den Job wechsle. Nichts macht mir langfristig Spaß und dann kündige ich wieder. Ich habe so langsam das Gefühl, dass es nicht an den Jobs liegt, sondern an mir. Oft habe ich sogar Angst vor der Arbeit. Wenn ich mich jetzt selbstständig mache, habe ich natürlich auch Angst, dass es mir bei meiner Selbstständigkeit dann auch wieder so geht. Also vermutlich, ne, dass der oder diejenige dann sagt, okay, ist doch wieder nichts für mich und alles bricht zusammen und ich fange wieder von vorne an. Ne? Vielleicht nehme ich Probleme, die ich habe, einfach mit in jeden Beruf und ist letztendlich egal, was ich tue. Wie ist da deine Einschätzung? Soll ich mich selbstständig machen und kündigen oder lieber nicht?
Cool, spannend. Und vermutlich auch tatsächlich eine Einschätzung oder so ein Gefühl, wo wahrscheinlich auch viel Wahres dran ist, ne?
Ja, finde ich auch. Ich finde auch schon, ich habe auch direkt geschrieben, ich finde es mega geil, wie reflektiert diese Person schon damit umgeht, ne? Und da auch schon was hinterfragt und da Dinge erkennt, offensichtlich, die da sind. Ja, meine Meinung dazu ist so ein bisschen, weil die Frage ist ja dann am Ende doch sehr direkt, ne? Also soll ich mich selbstständig machen und kündigen oder lieber nicht? Ich habe dazu eine klare Meinung. Ich würde sagen, lieber nicht. Aha. Zumindest zum jetzigen Punkt, ne? Weil diese Entscheidung zu treffen, erstens zu kündigen, aber dann auch sich selbstständig zu machen, sollte aus einer Position der Sicherheit herauskommen, also der Klarheit zumindest, ne? Hundertprozentige Klarheit gibt es nie, es gibt immer Zweifel, es gibt immer Ängste bei jeder Entscheidung, aber zumindest sollte die Überzeugung in einem herangewachsen sein, dass das jetzt das Richtige ist zu dem jetzigen Punkt. Und wir hatten ja auch schon mal über Weg von und hinzu Motivation gesprochen, ne? Dieses Flüchten wollen ist meistens kein guter Impuls, um eine Entscheidung zu treffen, ne? Weil wenn ich vor was wegrenne, dann ist es mir egal, wohin ich renne, ne? Also zum Beispiel, stell dir mal vor, du bist im Dschungel oder keine Ahnung, das Sahara und der Raubtier, der Löwe greift dich an oder so. Da ist es dir, du guckst ja nicht genau, wo renne ich jetzt hin, sondern du rennst irgendwie panisch weg vor dem Tier. So, und analog dazu kann man, denke ich, auch Karriereentscheidungen bewerten, ne? Und das ist so der erste Punkt. Also weil diese Unsicherheit so groß ist, aufgrund der Erfahrung, die diese Person gemacht hat, dann würde ich jetzt schon mal das klar mit Nein beantworten. Ne? Also lieber nicht kündigen, lieber erstmal nicht selbstständig machen. Aber was könnte die Person stattdessen tun? Ne?
Wenn, liest du mal den, oder kannst du das nochmal gerade den Anfang wiederholen? Hat mich so an Beziehungen erinnert. Lies nochmal vor.
Ich habe das Problem, dass ich seit Jahren dauernd den Job wechsle, nichts macht mir langfristig Spaß und dann kündige ich wieder. Ich habe so langsam das Gefühl, dass es nicht an den Jobs liegt, sondern an mir.
Da gibt es auch das spannende Thema, ne? So Scanner-Typen, ne? Also zum Beispiel zu sein, ne? Oder das können wir auch mal tatsächlich ein bisschen mit aufgreifen. Also es gibt halt einfach Menschen, die tatsächlich ja, schnell gelangweilt sind von Themen, die neuen Input brauchen. Und da bin ich zum Beispiel anderer Meinung als du tatsächlich. Also ich bin der gleichen Meinung nach, also man sollte zumindest nicht sinnlos wegrennen und einfach nur wegrennen. Aber es könnte durchaus sein, also ne, der Begriff Scanner-Persönlichkeit, ich weiß nicht, ob den vielleicht der ein oder andere Zuhörer kennt, der kommt von einer amerikanischen Autorin. Und letztendlich sind Scanner halt vielbegabte Menschen, die halt gerne an mehreren Projekten halt gleichzeitig arbeiten, haben sehr viele verschiedene Talente und sind halt einfach an tausend Sachen interessiert, die oft überhaupt keine Zusammenhänge haben. Und das führt oft dazu, dass gerade wenn sie eine Sache in einem Projekt oder in so einer Arbeit verstanden haben, dass sie dann davon gelangweilt sind und dann wieder neuen Input brauchen, was Neues suchen. Solche Scanner-Persönlichkeiten sind genau solche Typen, die dann häufig Jobs und so weiter dann halt wechseln. Das müsste man zum Beispiel mal analysieren. Vielleicht ist derjenige ja so jemand. Ne? Dann würde ich empfehlen, setz dich mal ein bisschen mit dem Typ Scanner-Persönlichkeit auseinander, lies dich da mal ein. Vielleicht können wir da auch noch was in die Shownotes tun. Und dann beschäftige dich damit. Und dann würde ich sagen, dann kann durchaus eine Selbstständigkeit das befriedigen. Warum? Du musst ein Multitalent auf verschiedenen Themen sein. Natürlich ist die Gefahr groß, dass sich da auch da im Thema halt langweilt vielleicht oder so. Ja? Aber du hast natürlich die Freiheit, die Möglichkeit, dich entsprechend hier weiterzuentwickeln und andere Themenfelder mit aufzunehmen, sodass du halt diese Persönlichkeit, diesen Scanner-Typus dann schon irgendwie befriedigen kannst und vielleicht gerade in der Selbstständigkeit hier also dein Glück findest. Voraussetzung, dass halt hier sowas in der Richtung vorliegt. Dann würde ich schon sagen, dann wäre das tatsächlich schon eher gut. Ja? Auf der anderen Seite, als ersten Gedanken hatte ich nämlich, als du es vorgelesen hast, das klingt so jemand, der auch so von häufigen gescheiterten Beziehungen so berichtet. Ne? Dass Menschen ja auch in so Mustern drin hängen, in eigenen Mustern, letztendlich in immer so in dieser Selbstprophezeiung letztendlich Schleife festhängen, dass jede neue Beziehung, man sucht sich immer einen ähnlichen Partner, man hat immer die gleichen Muster und es führt eigentlich immer zum Misserfolg und es führt am Ende immer wieder zur Trennung und man wird auch immer weiter also in diesem Muster laufen, wenn man nicht irgendwann selber erkennt und diese Muster für sich auch irgendwann mal durchbricht und selber feststellt, hey, diese Muster laufen bei mir ab, ich suche immer wieder den gleiche Art von Partner, es kommt immer wieder zu den gleichen Konfliktsituationen, egal mit welchem Partner, aber das ist ja auch immer so ein ähnlicher Partner, den man dann auswählt und es führt logischerweise wie so eine Selbstprophezeiung, immer wieder zum Scheitern, weil man in diesen Mustern letztendlich drin hängt. Und das ist schon so, also wenn man da natürlich drin hängt, dann könnte es auch sein, dass man auch in der Selbstständigkeit scheitert. Ja? Mhm. Also jetzt, dann hättest du wieder so ein bisschen recht. Das heißt, es ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Die Lösung ist auf jeden Fall, sich darüber bewusst zu werden, was es ist, ne? In solchen Sachen mal Scannerpersönlichkeit hier und da mal ein bisschen rumzuforschen, auch über die eigenen Muster, was ist das eigentlich genau und sowieso.
Das ist halt echt geil, weil du mir jetzt gerade im Prinzip widersprichst, aber ich die ganze Zeit gedacht habe, eigentlich ist das jetzt schon wieder genau das, worauf ich hinaus wollte. Also mega geil, weil ich habe natürlich auch daran gedacht, ne, an dieses Scanner-Phänomen und dachte natürlich auch, so wie die Person das jetzt schildert, könnte es sein, dass das halt ein perfekter Match ist mit der Selbstständigkeit. Trotzdem, wenn die Person mich jetzt nach einem direkten Rat fragt, würde ich trotzdem sagen, erstmal nein, zum jetzigen Zeitpunkt nein, weil mach noch was davor und das hast du ja gerade beschrieben. Mach noch eine Sache davor, finde genau raus, woran das liegt. Und such dir da auch Hilfe. Ne? Es gibt dazu Methoden. Mit solchen Methoden arbeiten wir tatsächlich auch schon im Coaching seit mehreren Jahren intensiv, ne? Wie man da sich selbst auf den Grund gehen kann und herausfinden kann, was denn die Antreiber sind, warum man häufig unzufrieden ist, warum vielleicht Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das kann helfen, aber es könnte auch sein, dass du merkst, dass dieses Musterhafte vielleicht tiefer sitzt. So tief, dass da Coaching nicht mehr hilft. Wie zum Beispiel ne, Traumata, Bindungsängste, die sich auch im Berufskontext natürlich äußern können. Ne? Nicht nur in Beziehung, sondern auch im Berufskontext. Und da musst du für dich halt rausfinden, okay, kann ich das allein lösen oder brauche ich da psychotherapeutische Betreuung zum Beispiel? Und das wäre halt für mich so die Methode, damit diese Person halt die Sicherheit gewinnen kann. Weil natürlich wollen wir ihr jetzt auch nicht das Scanner-Ding überstülpen. Es klingt schon sehr danach, aber das wäre so mein
könnte
Anreiz.
Sein, ne? Könnte sein. Auf jeden Fall ist das ein spannendes Thema, sich damit zu beschäftigen. Weil wir haben auch durch unsere Coaching-Erfahrungen auf jeden Fall gelernt, dass das doch, wir haben das Thema mal auch ja innerhalb unserer Coaching-Angebote thematisiert, ne? Und da gab es doch echt cooles Feedback zu und dass sich da doch einige drin sehen. Ne? Also von daher könnte das schon ein Thema sein, sonst würden wir es auch nicht ansprechen.
Genau, und da hast du natürlich recht, ne, wenn diese Person jetzt feststellt, so, ich bin voll der Scanner-Typ, ey, klar ist für Scanner-Typen die Selbstständigkeit irgendwie attraktiv und cool. Und das hängt aber davon ab, zu welchem Ergebnis diese Person im Reflexionsprozess geht, ne? Das heißt, mein Ratschlag wäre, geh in den Reflexionsprozess und such dir dabei Hilfe von Experten, die in diesen Reflexionsprozessen gut sind, im Coaching, Beratungsbereich oder halt wenn du merkst, da ist was Tieferes dahinter, vielleicht was Traumatisches dahinter oder ein Mangelgefühl in dir, das besonders stark ist, ne? Dann such dir da psychotherapeutische Betreuung und dann trifft die Entscheidung zum Kündigen und gegebenenfalls in die Selbstständigkeit zu gehen.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob du nochmal eine Nachricht kriegst nach dieser Folge, die diejenige gehört hat und vielleicht konnten wir da schon mal so ein bisschen helfen oder einen Impuls
setzen. Ja, bin ich auch gespannt.
Aber schönes Beispiel dazu. Also schreibt uns gerne und wir sprechen das gerne an und geben da so erste Tipps zu.
Ja, auf jeden Fall.
Five Facts. Das heutige Hauptthema. Kommen wir endlich zu unserem Hauptthema auch.
Nach einer Stunde irgendwann mal. Ja, ihr seht es am Titel der Episode. Wir haben mal festgehalten, warum du da draußen in Klammern noch nicht kündigst. Nee, wir wollen einfach ein bisschen über 5 typische Hürden sprechen, die es gibt bei der Kündigung, die auch so einen davon abhalten kann zu kündigen. Können die auch dann vielleicht kurz besprechen, ob man die überwinden sollte oder nicht oder ob diese Hürden reale Hürden sind oder vielleicht doch irgendwie keine richtigen Hürden, ne? Das ist immer schwer zu sagen.
Und, Hemmnisse sind auch, ne?
Hemmnisse, genau. Und die können wir da ein bisschen in den Kontext setzen und besprechen, sodass im Idealfall du für dich dann deine Hürden besser einordnen kannst und leichter eine Entscheidung treffen kannst, ob du deinen Job kündigen sollst oder nicht und dich selbstständig machen sollst. Okay. Erste Hürde bei der Kündigung, wenn man beruflich unzufrieden ist, sind häufige Ängste bezüglich der zukünftigen Beschäftigungschancen, weil man so den Angst hat, dass einem so der Jobhopper-Stempel aufgedrückt wird. Ne? Also jemand, der ständig den Job wechselt, weil natürlich ist es irgendwie so, zumindest in der Theorie stellt man sich das so vor, wenn ein Arbeitgeber guckt, wie attraktiv ist ein Arbeitnehmer, dann schaut er sich an, wie lange war der bei einem Unternehmen, oh ja, besonders loyal, besonders treu, und wenn der vielleicht viel rumhopst, viel Jobhopping macht, dann fragt man sich, vielleicht, okay, war da was immer nicht in Ordnung? Wie lang wird der dann bei mir bleiben? Ne? Also so diese Angst oder die Hürde, da einen Makel im Lebenslauf zu schaffen, oder man spricht ja auch über die Lücke im Lebenslauf, ne? Selbst wenn man sich mal eine Auszeit nehmen will, die Angst zu haben, dass das irgendwie negativ auf einen zurückfällt. Ja, das ist eine häufige Hürde. Wie würdest du die einordnen?
Ja, also ich glaube, das ist schon was, wo viele dann Schiss haben, auf jeden Fall. Vielleicht sogar auch natürlich auf der Suche nach dem Jobglück oder was zu ändern oder rauszugehen. Ich glaube, genau wie du gesagt hast, ne, man muss das natürlich ein bisschen differenziert sehen. Es gibt ein Hopping, was dann zu viel wird, wo man dann halt erkennt, das ist irgendwie nicht so ganz, da scheint irgendwas immer zu laufen oder so, ne, wo man dann vielleicht auch Vertrauen verliert als Arbeitgeber. Aber auf der anderen Seite, gerade aufstrebende Karrieremenschen natürlich aber auch sich häufig umorientieren und in neue, höhere Jobs natürlich auch reinbewerben. Ja, also das Thema mangelnde Weiterentwicklung in der alten Stelle. Und da gibt es natürlich auch schon ein paar coole Menschen, die natürlich einfach auch was drauf haben, sich entwickeln wollen, Karrieretypen sind und die einfach dann auch schnell an die Grenze der Weiterentwicklung im alten Job kommen. Und dann sich natürlich dann auch einfach dann auf der Karriereleiter dann entsprechend weiter bewerben. Das wird man aber natürlich erkennen, ne? Also das heißt, das ist natürlich klar, dass jemand dann, ne, Junior dies ist, Senior dies ist, das ist, und wo man halt sieht, okay, hier, jedes Mal ging der auf der Karrierestufe weiter hoch in eine Führungsperson rein, oder betreibt jemand Hopping immer auf der gleichen Karrierestufe, so, ne? Also ja. Ich denke mal, es ist schon natürlich differenzierbar. Aber ich wollte nur darauf hinaus, dass das dann natürlich ein bisschen differenziert zu betrachten ist. Aber klar, ich glaube auch, dass da das eine Angst ist, so, ne, genau, auch diese Lücke im Lebenslauf, und wenn man mal so ein freies Jahr macht oder so, ne, oder mal ein bisschen um die Welt, was hat man gemacht, oder auch ja solche Ängste davor, wenn mal, ja, auch durchaus mal schwere Zeiten durch Trennung. Ich habe viele Menschen auch beraten, gerade auch Frauen beraten, ist ein großes Thema, durch Trennung, Kinder, die erstmal dann in eine Situation kommen, wo sie erstmal Hilfe vom Amt manchmal auch benötigen, ja. Gibt's alles. Und die da erstmal in so eine Situation reinkommen, dann haben die da plötzlich mal Arbeitsamt drinstehen oder so, Lücke. Schwierig, ja, ist definitiv eine Angst, glaube ich auch.
Ich finde eine Perspektive da noch spannend, ne, wenn man davon spricht, dass ja gerade in traditionellen Beschäftigungsverhältnissen, ne, also dass da besonders Personaler auf sowas gucken, ne, vielleicht auch ein bisschen dienstältere Personaler, die dann auf sowas gucken, auf Jobhopping und den Makel im Lebenslauf und so weiter. Wenn du aber jemand bist, und davon gehen wir ja aus, wenn du diesen Podcast hörst, der jetzt in so einem traditionellen Beschäftigungsverhältnis vielleicht gerade unzufrieden ist, dann kannst du dir natürlich auch die Frage stellen, will ich in Zukunft überhaupt für jemanden arbeiten, dem das überhaupt so wichtig ist, und dein Selbstbewusstsein dahingegen ein bisschen ändern und sagen, okay, nee, in Zukunft würde ich halt, wenn ich diese Angst habe, meinen Lebenslauf zu zerstören für die Zukunft, ist das vielleicht keine Zerstörung für einen Arbeitgeber, der zum Beispiel im Bereich New Work unterwegs ist oder so, ne? Weil das sind Arbeitgeber, gerade in Startups, denen ist sowas völlig egal. Also es gibt diese Arbeitgeber, denen ist das wirklich völlig egal. Denen geht es nur um den Menschen. Da werden auch ganz anders Vorgespräche geführt. Da wird viel mehr vorher gesprochen als diese zwei Phasen, Bewerbungssysteme und so weiter in New Work-Unternehmen, weil da deine Persönlichkeit letztendlich wichtiger ist als der Lebenslauf. Und vielleicht bist du ja jemand, der dann eher, wenn das mit der Selbstständigkeit zum Beispiel nicht klappen sollte, ne, der dann vielleicht später in so ein New Work-Unternehmen geht. Und dementsprechend, das könnte einfach eine Perspektive sein, diese Angst so ein bisschen lindert, weil wenn du eh unglücklich bist im traditionellen Beschäftigungsverhältnis, warum ist es dir dann so viel wert, wie du wirkst auf Leute, die dich traditionell beschäftigen? Ne?
Ja, guter Punkt, definitiv. Mhm. Also muss man, wie gesagt, ein bisschen differenziert betrachten, aber ich glaube, es geht ja um die Angst auf jeden Fall, ne? Warum man in einem toxischen Job zum Beispiel bleibt oder was man davon abhält. Hier geht es ja auch vor allem um das Thema, vielleicht aus so einem Job rauszugehen und das wäre jetzt so ein bisschen mein nächstes Thema, dann ja auch vielleicht in die Selbstständigkeit zu gehen, ja, und das, da noch drin hängt letztendlich in so einem Job und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel das Thema mitgebracht, halt Angst vor sozialem Abstieg, also auch wieder quasi eine Angst und das ist tatsächlich was auch viel in so Untersuchungen und Studien immer wieder aufkommt, ist, dass tatsächlich eine häufige Angst und eine Hürde und manchmal sogar auch ein Hemmnis ist, also ein Hemmnis letztendlich ja, dass man dann doch sich überhaupt nicht selbstständig macht, weil man Angst davor hat, auch sozial abzusteigen, wenn man zum Beispiel scheitert, ne? Also dann ja bis hin zu Hartz-IV-Empfänger zu sein, in der sozialen Schicht abzustürzen. Und das habe ich auch häufig erlebt in solchen Gesprächen, dass ja diese Angst natürlich da ist und die ist natürlich auch real. Aber es ist natürlich schade, wenn diese Angst so groß ist. Also Bedenken sollte man natürlich haben, das sollte man ein bisschen durchspielen. Da haben wir ja mit dir auch schon so drüber gesprochen, dass du ja damals so, ja, so der Brückenjob und dann, ne, echt irgendwie Regale einräumen im Supermarkt und man kann immer was machen, wenn man noch laufen kann und mobil ist. Irgendwas kann man machen. Aber das ist ja genau von vielen halt die Angst, vielleicht in einem guten Job gewesen zu sein, Geschäftsauto noch gehabt zu haben, guter Job, gut bezahlt, gut gekleidet, aus dem schönen Auto nach der Arbeit ausgestiegen, die Nachbarn sehen ein und dann macht man sich selbstständig und man scheitert und dann, ja, ist da nichts mehr irgendwie so, ne? Und da haben, glaube ich, tatsächlich viele Angst. Was auch okay ist, schade ist es, wenn diese Angst von Menschen, die echt eine hohe Expertise haben und eine hohe Chance haben, ein cooles Business aufzubauen, so von dieser Angst übermannt sind, dass sie tatsächlich im toxischen Job verharren und diesen Schritt dann nicht machen.
Ja, absolut. Ja, kann ich nur bestätigen. Auf jeden Fall.
Wir haben ja schon ein paar Punkte angesprochen, ne? Wie kann man das natürlich dann auch, ne, sicherer gründen? Was sind da so ein paar Dinge, ne? Planung, Vorbereitung, gerade auch das Finanzielle alles mal ein bisschen so vorzubereiten. Das ist natürlich dann, das sind natürlich die Dinge, um solche Ängste abzubauen, aber die Angst ist manchmal natürlich stark, ne? Klar.
Ja, klar. Ja, Punkt 3 ist, und da knüpfe ich direkt dran an, ne? Also wenn du deinen Job kündigst und in die Selbstständigkeit gehst, dann wirst du jemand anders. Und das ist, finde ich, krass, ne? Das muss man sich mal bewusst machen. Man ist dann eigentlich jemand anders, ein anderer Mensch. Das heißt, man verliert etwas, und zwar die alte Identität. Also eine Hürde, finde ich, ist für mich ganz klar dieser Identitätsverlust. Ne? Wenn das was war, worüber man sich sehr identifiziert hat, vielleicht im alten Beruf, ich bin, was weiß ich bin HRler, ich bin Projektmanager, ich bin Bauarbeiter, ich bin, ne, wenn da eine hohe Identifikation mit verbunden war, dann, selbst wenn diese zukünftige Selbstständigkeit super attraktiv wird und auch diese Identität als Unternehmer total attraktiv ist und man da Bock drauf hat, kann es trotzdem schwer sein, sich von der alten zu lösen, weil man ein Stück weit was von sich aufgibt, was man sehr gut kennt, was einem vertraut ist und eine persönliche Veränderung durchläuft, die man jetzt noch nicht absehen kann.
Im besten Fall führt es natürlich, wenn man diese Angst überwunden hat, natürlich zum Identitätsgewinn, ja.
Genau, exakt,
die das Kehrseite. Ist natürlich, ne, aber die Angst davor, genau. Das spielt so ein bisschen rein, auch mein nächster Punkt, ne? Das hängt, glaube ich, alles so ein bisschen zusammen. Also auch die Angst vor sozialem Abstieg, Identitätsverlust, das sind natürlich alles so Themen, die so in eine Richtung gehen. Auch mein nächster Punkt wäre dann letztendlich halt die Angst vor finanzieller Unsicherheit. Also gerade die KfW macht so einen Gründungsmonitor jedes Jahr. Das ist eins der größten Hürden und Hemmnisse tatsächlich bei den Gründungen. Also wenn Gründungen nicht vollzogen werden, dann ist tatsächlich das Thema Finanzen, finanzielle Unsicherheit, eins der größten Themen, warum sich dann Gründer oder Selbstständige nicht wagen, dann in die Selbstständigkeit zu gehen oder in die Gründung zu gehen. Und da hängt ja alles miteinander zusammen, ne? Also Angst vor finanzieller Unsicherheit, Angst zu scheitern, Identitätsverlust, Angst vor sozialem Abstieg. Das ist schon was anscheinend, was so in Deutschland den Gründern wie so ein Stein irgendwie so im Magen oder ne, so auf dem Herzen liegt. Und das finde ich so schade, dass, also das ist ja anscheinend auch ein gesellschaftliches Problem insgesamt, gerade dieser Punkt, ne, Angst vor sozialem Abstieg, ne, Angst, Identitätsverlust, finanzieller Unsicherheit. Das heißt also, wir als Gesellschaft und als System scheinen das ja so ein Gründer so zu vermitteln, dass man davor auch so viel Angst und Bedenken haben muss in unserer Gesellschaft, ja, mit was zu starten, um was aufzubauen, um Mehrwert zu schaffen, vielleicht zu scheitern.
Ja, sind wir wieder beim lieber nicht, gell?
Bei lieber nicht?
Ja. Lieber nicht,
genau. Ja. Wer es noch nicht gehört hat, wir hatten in der letzten Folge den Teddy, den Komiker, Comedian. Bitte folgen, der hat einen super coolen Instagram-Beitrag zum Thema lieber nicht gemacht. Wirklich große Klasse. Kann man nur empfehlen, sich anzuschauen zu dem Thema.
Jo, letzte Hürde könnte sein, die Angst vor sozialer Isolation oder dass man Freunde verliert, ne? Mitarbeiter, die man im Büro liebgewonnen hat, zum Beispiel, ne? dass man da den Kontakt verliert, man kennt es ja, ne? Also man sagt sich dann immer, ja, aber du meldest dich, ne? Aber wenn man sich dann nicht täglich sieht, ist es manchmal schwer, manche Freundschaften aufrechtzuerhalten. Ja. Und das kann definitiv ein Hemmnis sein. Da gibt es aber verschiedene Lösungen. Also auf der einen Seite ist die Lösung dann natürlich bei der zukünftigen Selbstständigkeit, ne? Was man halt wissen sollte, ist, dass es halt natürlich nicht so ist, dass das soziale Umfeld einfach bereitet ist, wie der Kuchen, der fertig gebacken ist, oder das Büro eben, in dem schon alle Mitarbeiter dort sind und du gehst hin und dein soziales Netz ist vorbereitet, sondern als Selbstständiger oder als Unternehmer erarbeitest du dir eben dein soziales Netzwerk und es wächst und verändert sich, ist ein bisschen dynamischer und du musst wirklich was dafür tun, dass das entsteht. Du kannst auch selbstständig sein und komplett isoliert an deinem Rechner sitzen. Ist dann aber die Frage, wie erfolgreich das dann auch wird, ne? Aber auf jeden Fall, da musst du halt einen Schritt rein tun. Das heißt, einerseits so die soziale Isolation der entgegenwirken, indem du einfach ein tolles Netzwerk hast. Aber auch, es gibt auch eine Lösung, die so ein bisschen in einem drin liegt. Und das ist auch daran arbeiten und trainieren, als Persönlichkeit gewisse Zeitabschnitte auch zu beenden und dafür dankbar zu sein und das wertzuschätzen und auch loslassen zu können. Das gehört natürlich auch dazu. Damit meine ich jetzt nicht, beendet die Freundschaften alle von eurem vorherigen Unternehmen. Das wäre auch irgendwie Quatsch, sondern einfach, dass man damit umgehen lernt, dass es zum Leben dazugehört, dass manche Pfade dann auch enden, wenn man es jetzt zum Beispiel nicht schafft, Kontakt zu halten, weil es einfach ein Merkmal dieser Freundschaft war, dass man sich täglich im Büro gesehen hat und nur dadurch konnte diese Freundschaft bestehen. Wenn dieses Merkmal wegfällt und die Freundschaft kann nicht bestehen, dann ist es halt so. Und man hat trotzdem einen Zeitabschnitt zusammen verbracht, der total toll war und der in den Erinnerungen und vielleicht gibt es auch Leute, die Journal führen oder so Journaling betreiben, immer festgehalten ist. Das kann man definitiv trainieren, dafür dankbar zu sein, ne?
Ja, definitiv. Also kann ich nur bestätigen, sei Studium oder auch Arbeitsstellen, nette Leute kennengelernt, wo man sich dann immer geschworen hat, man bleibt befreundet, man trifft sich, das klappt dann ein, zwei Mal, aber wenn man sich dann tatsächlich nicht mehr sieht, wenn der Grund wegfällt, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber dann ist man ja wieder vielleicht im neuen Bereich drin, im neuen Netzwerk und dann ist es einfach normal, dass das dann, gewisse Beziehungen dann einfach auseinanderlaufen. Sieht man ja schon bei den Kindern, ne? Sehe ich jetzt bei meiner Tochter auch. Im Kindergarten, da sind jetzt noch ein paar Freundschaften da, aber ne, meine Tochter ist jetzt in die Schule gekommen, ein paar sind noch im Kindergarten und da gehen auch ganz schnell dann auch solche tollen Kinderfreundschaften dann irgendwie flöten, weil sie sich dann nicht mehr jeden Tag sehen im Kindergarten, sondern dann ist in der Schule, da sind wieder neue Leute, da werden neue Beziehungen geknüpft und so ist es halt tatsächlich. Aber die, ich glaube, die das überleben, das sind dann auch richtige Freunde, ne, die man dann irgendwie gewinnt.
Ja.
Und von daher, ja. Ja, also das heißt, man, wenn man in so einem Job drin hängt, man aber das Gefühl hat, das ist nicht mehr das Richtige, ja, hat man ein Paket, was man sich mit rumschleppt, was man so ein bisschen überwinden muss, aber wir helfen ja dabei, ein bisschen das Paket möglichst klein zu haben, beziehungsweise auch ein bisschen die Ängste zu nehmen, davor dann doch Schritte, die für einen wichtig sind, dann zu tun. Und ich glaube, das ist immer das Wichtige.
Ja, das Geile ist halt, was so dahinter ist immer, ne? Also, ich kann dir die Hürden nochmal kurz zusammenfassen. Stell dir vor, du bist so ein Hürdenläufer oder du sprintest so und dann kommt die erste Hürde auf dich zu, das ist der Makel im Lebenslauf und du springst drüber. Yes, geschafft. Kommt die zweite Hürde, Angst vor sozialem Abstieg, du springst drüber. Yes, geschafft. Kommt die dritte Hürde, Identitätsverlust, geschafft. Vierte Hürde, finanzielle Unsicherheit, geschafft. Fünfte Hürde, Angst vor sozialer Isolation oder Freunde verlieren und du schaffst das auch. Wenn man dieses Bild sich vorstellt, wie so ein Läufer da drüber zu springen über diese Hürden und daran zu wachsen, das finde ich einfach, das gibt mir so krass Energie und das ist auch eine Erfahrung, die unsere Kunden eigentlich alle machen. Dass immer, wenn man eine dieser Hürden genommen hat, ein bisschen mehr Energie hat für die nächste Hürde und dann wieder ein bisschen mehr Energie für noch eine Hürde und das meine ich, ne, auch mit Trainieren und so. Das ist was total Schönes, über diese Hürden auch drüber zu gehen und zu merken, dass man besser darin wird, Hürden zu bewältigen.
Ich erlebe das auch tatsächlich in meinem Freundeskreis häufig, dass die Menschen, die auch selbstständig sind, auch nochmal, also dass wir eine ganz andere Gespräche auch nochmal so haben und da auch nochmal eine ganz andere Persönlichkeitsentwicklung auch häufig hintersteckt, als manche, die tatsächlich jahrelang in so einem, ja, irgendwie halbgeliebten Job irgendwie hängen und so. Das sind auch nochmal ganz andere mentale Menschen und Persönlichkeiten und so. Also es ist schon Wahnsinn, was so passiert an Persönlichkeitsentwicklung, wenn man tatsächlich in die Selbstständigkeit so geht und diese ganze, und Wachstum vor allen Dingen, ne? Wie die Menschen so als Persönlichkeit gewachsen sind. Das finde ich so spannend. So, ne?
Ich gehe sogar so weit, um zu sagen, dass wenn es diese Hürden nicht gäbe oder diese Ängste oder diese Hemmnisse und du würdest kündigen und dich selbstständig machen, wäre es nur halb so geil. Also diese ganze Erfüllung, dieses Gefühl, sein eigenes Ding zu machen, das selbstbestimmte Leben, ist nur so schön, weil du vorher an deine Grenzen gekommen bist, weil du dich selbst immer wieder überwunden hast und daraus dieses Selbstbewusstsein gewinnst von so einem Typus, der Aufgaben bewältigen kann, der nicht vor Aufgaben oder Ängsten zurückschreckt und dann stehen bleibt für den Rest seines Lebens, sondern der Schritte in die Tat umsetzt, der das geht. Und das ist eigentlich der Kern, warum, glaube ich, so dieser Schritt zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu gehen, so viele Menschen so glücklich macht, weil die persönlich auch daran, ne, wachsen und dieses Wachstum erfahren als Glücksgefühl.
Ja,
ne?
Ja, genau. Alex, ich habe jetzt so ein neues Profil entdeckt auf Instagram, was solche Dinge visualisiert. Total cool. Ich hoffe, ich habe das Profil gespeichert. Und die hatten jetzt die letzten Tage so eine coole Visualisierung. Natürlich, die Modelle, die sie da so visualisieren, sind nicht alt, aber es ist so schön neu, modern, so visualisiert. Und da ist so ein Läufer, der läuft so, also das ist so ein Kreis, ne? So, das sieht dann auch ganz schön aus in so Neonfarben und schwarz. Und dann siehst du so einen Jogger, so einen Läufer von oben. Jetzt, ich sage jetzt mal nicht Jogger, so einen Läufer von oben. Und dann siehst du der erste Kreis halt die Komfortzone. Und dann durchbricht der quasi den Kreis, der bricht dann so auf, so, ne? So, der läuft halt genau wie dein Hürdenläufer, so, ne? Der läuft dann halt durch die Komfortzonenbegrenzung durch. Und der nächste Kreis, der nächste Ring da drumherum, der größere, um die Komfortzone, da stand halt drin Angst. Das heißt, dieser Läufer rennt dann jetzt erstmal durch eine Phase der Angst. Also nachdem er seine Komfortzone verlassen hat, so boom, kommt dann halt so Angst. Finde ich total coole Visualisierung. Das ist genau so, wenn du aus deiner Komfortzone rausrissst, dann sind nämlich genau diese ganzen Sachen erstmal da, die dich erstmal so von rechts und links um die Ohren flattern. Nämlich, und du hast eine Menge Angst, verspürst du, weil du trittst ja gerade aus deiner Komfortzone raus. Bumm, ne? Auch diesen Ring dann durchbrochen, ne? Dieser Läufer läuft immer weiter. Dann stand da, glaube ich, Lernphase, glaube ich, ne? So Lernphase, auch durchbrochen und danach kommt dann quasi Growth, ne? Wachstum. Und ich fand das eine total coole Visualisierung, wie dieser Läufer so durch diese Komfortzone und vor allem das erstmal eine Angst, dass dann auch erstmal eine Angstzone kommt. Das fand ich so schön an dieser Visualisierung. Nicht gleich so Komfortzone, als nächstes Growth. Nee, Growth kommt später. Natürlich ist das der erste Schritt zum Wachsen, aber man ist erstmal konfrontiert mit einer Menge von persönlichen Ängsten und da muss man weiter, ne? Und dann kommt halt Learning and Growth. Und das weiß ich nicht, finde ich cool.
Ja.
Kommt zum Tool der Woche. Ich glaube, Murphy, du bist dran diese Woche.
Ich hab was mitgebracht, und zwar bin ich gerade so ein, Frank und ich sind gerade so ein bisschen am Kämpfen, einen gemeinsamen Fototermin zu finden, weil wir ja doch einige Kilometer auseinander wohnen. Ich wohne in Freiburg, du in Bonn, ne? Und dementsprechend manchmal schwierig da mit der Terminfindung. Und dann, wir wollen schon länger halt einfach einen Fototermin machen, wo wir dann Fotos machen für Social Media. Und mir sind so ein bisschen jetzt die Fotos ausgegangen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was kann ich denn machen? Ich will jetzt nicht den 10. Selfie hochladen, und bin auf ein witziges Tool gestoßen. Und zwar heißt das Tool tryitonai.com. Es gibt auch noch andere Anbieter, die dasselbe machen, zum Beispiel Headshot Pro oder Dr. Headshot. Was das ist, finde ich übrigens einen krassen Namen, Dr. Headshot, yo.
Ja, finde ich auch krass, ja. Gibt es ganz viele so Fotoanbieter, ne? So KI-Foto, Business-Foto-Anbieter, ja.
Genau, was die Tools im Prinzip machen, du musst da so 10, besser noch 30 Fotos von dir hochladen, in unterschiedlichen Outfits, vor unterschiedlichen Hintergründen, aber am besten immer mit der gleichen Frisur, natürlich immer mit der gleichen Augenfarbe, und wenn du eine Brille trägst, auch immer mit der gleichen Brille und so weiter. Also wirst dann so angeleitet, wie die Fotos halt sein sollen, die du da hochlädst. Es können aber wirklich Fotos sein, die halt eine Selfie-Qualität haben oder jetzt nicht eine sonderlich gute Qualität haben, und davon lädst du dann so 10 bis 30 Fotos hoch. Und was das Tool dann macht, es generiert anhand von Dingen, die du vorher angegeben hast, zum Beispiel, ich hätte gern ein Business-Foto, in dem ich eine Lederjacke anhab oder in dem ich irgendwie auf einer Gala bin oder im Büro bin mit dem Anzug. Das kannst du vorher alles eingeben. Und auf der Basis generiert die KI dann praktisch und simuliert ein Business-Foto-Shooting und generiert Business-Fotos von dir. Und jeder, der schon mal beim Business-Fotograf war, weiß, das kostet ordentlich Asche. Und das kostet auch Geld. Das kostet meistens so um die, ja, es geht von 15 bis so 30 Euro, was man dort so zahlt bei diesen Tools. Die Ergebnisse sind aber teilweise, ich sag's mal so, interessant. man kriegt dann so 100 Business-Fotos zur Verfügung gestellt. Und ja, was ist so der Anwendungsfall? Und das fand ich nämlich spannend, ne? Weil solche Tools sollte man immer vor dem Hintergrund betrachten, was das Tool letztendlich bringt. Und da habe ich mir so überlegt, ja, wofür braucht man jetzt so ein Tool eigentlich? Kann so ein Tool den Business-Fotograf momentan ersetzen? Auf keinen Fall, weil ich habe auch jetzt schon auf Instagram, könnt ihr gerne mal gucken, murphy.ihatemyjob, ein Foto von mir geteilt, wo ich halt brutal am Schielen bin, im Gesicht nochmal dreimal so dick und so einen Thomas Gottschalk-Anzug anhab.
also ich mag die Kleidung von Thomas Gottschalk. Nee, Spaß, was hat er? Ja. Klar, da gibt es natürlich noch so ein paar, genau, das ist natürlich also nicht jeder Schottentreffer, ne?
Es kommen so ein paar Ergebnisse raus, die sind auch durchaus witzig, auch natürlich Bugs und Fehler. Also gibt dann Fotos von mir, da ist dann die Brille so gar nicht rund, sondern irgendwie so wellenförmig und, ne, also sieht dann aus wie bei Inception oder irgendeinem Fantasy-Schinken, ne? Aber du bekommst meistens so 3, 4, 5, 6 Fotos mindestens raus, die du zumindest für einen Anwendungsfall nutzen kannst. Du hast zum Beispiel kein Profilfoto. Also das ist zum Beispiel echt cool, wenn die Fotos relativ klein sind in einem Kontext, dann sehen die schon krass aus. Ja? Mhm. Das sind auch keine hochauflösenden Fotos. Man kann die zwar im Nachhinein enhancen, aber das sieht meistens in Hochauflösung, erkennt man halt die ganzen Fehlerchen und die kleinen Makel, die es noch gibt. Aber wenn zum Beispiel, und ich weiß das von vielen Gründern, dass es so ist, das Foto, das man als Profilfoto setzt, jetzt zum Beispiel noch ein Hemmnis ist, um zum Beispiel auf Social Media anzufangen oder sich einen LinkedIn-Account zu machen oder so, und man so Startschwierigkeiten hat und da vielleicht noch warten muss, bis man einen Termin mit dem Business-Fotograf hat, das ist eine coole Möglichkeit, um halt mal so ein 4, 5 Fotos, die professionell aussehen, an die Hand zu bekommen, mit denen man zumindest mal anfangen kann und starten kann. Also so ein kleiner Helfer beim Anfang, ne? Wenn jetzt die Bilder der Grund sind, warum man noch nicht anfängt oder so.
Ja, genau. Also wie gesagt, da gibt es, ich sehe das auch bei Instagram oder so, ich kriege so viele KI-Anwendungen ja auch immer eingeblendet und Werbung dafür. Und definitiv ist auch so das Thema Business-Fotos, KIs, ist da auch, also ich könnte die jetzt gar nicht alle nennen, da gibt es jetzt echt super viele. Müsste man mal ein bisschen ausprobieren, wo es da attraktive Angebote gibt. Aber es ist cool, dass du das ausprobiert hast. Ich wollte das auch schon mal ausprobieren. Ja, ich glaube auch, also das ist auf jeden Fall was, diese Richtung ohne teures Fotoshooting für, was hast du jetzt investiert? Was hast du geschrieben? 19 Euro
habe ich bezahlt, für 100 ja, genau. Fotos.
Ja, ich bin jetzt hier gerade bei Dr. Headshot. Was sagen die hier zum Beispiel? 40 Headshots, zwei verschiedene Hintergründe, zwei verschiedene Business Outfits, erhalten sie Fotos in 2 Stunden. 29 Euro pro Person. 39 Euro 100 Headshots. Ja, also ich sag mal so, unter 50 Euro sage ich jetzt mal, ja. Zwischen 20, 30, 40, 50, unter 50 Euro kannst du dir hier von einer Plattform, die dir vielleicht am besten gefällt, schon anständige erste Fotos machen lassen, ohne dass du jetzt für so ein beim Business-Fotoshooting kostet schon gut Geld, wenn man jetzt nicht wen kennt, der Fotos macht, aber für jemanden, der da etabliert ist. Ich habe ja auch schon einige Fotoshootings gemacht, also gute Fotografen, die gut im Business sind, mit einem ordentlichen Business-Shooting, wo du dann auch wirklich mal einige Stunden unterwegs bist und mit einem Location-Wechsel, also da zahlst du auf jeden Fall schnell zwischen 500 und 1000 Euro halt, ne?
Ja.
Und dafür finde ich das schon für ein cooles Selfie, hochladen, erstes Bild, ist das doch schon sehr anständig, ja. Guter Tipp.
Ja.
Cooles Tool.
Cool. Dann sind wir für heute am Ende angelangt. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Krasse Themen auf jeden Fall wieder mit dabei.
Definitiv.
Ja. Und genau, wir möchten euch weiterhin motivieren. Wir haben schon so viel geiles Feedback bekommen von euch zu unserer generativen KI, die ihr noch auf unserer Homepage findet, IdeaGPT, mit der ihr euch einfach ganz simpel mal, ihr gebt eure Fähigkeiten da ein, eure Hobbys, was euch gerade so ausmacht, ihr könnt euch mit Adjektiven beschreiben, was ihr für eine Persönlichkeit seid, und die KI generiert dann für euch Geschäftsideen, also mögliche Geschäftsideen, die ihr dann weiter verfolgen könnt. Probiert es unbedingt mal aus, da haben wir schon tolle Rückmeldungen von euch zu bekommen. Alles komplett kostenlos. Ihr könnt euch auch gerne in unseren Newsletter eintragen, das findet ihr auch direkt, wenn ihr weiter runter scrollt, findet ihr eine Möglichkeit, euch da einzutragen. Da werden wir, glaube ich, bald ein paar coole Sachen verschicken und ein paar coole Infos raushauen, die definitiv wertvoll sind, die wir auch hier im Podcast besprechen. Und tatsächlich seid ihr dann auch die Ersten, die erfahren, weil wir haben jetzt tatsächlich schon Zuschriften bekommen. Jo, wie ist das eigentlich? Wie kann ich eigentlich mit I Hate My Job zusammenarbeiten? Wie kann ich da mit euch zusammenarbeiten? Lasst da mal was wissen. Lasst da mal was hören. Und ja, wenn ihr euch für den Newsletter eintragt, dann seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die davon hören und die als Erstes erfahren, wie ihr mit uns zusammenarbeiten könnt, weil ich glaube, so lang wird das nicht mehr dauern, bis man mit uns zusammenarbeiten kann.
Definitiv. Ja, da kommen spannende Sachen auf euch zu, auf uns alle zu. Genau. Und nicht vergessen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch 5 Sterne da bei den entsprechenden großen Plattformen, Spotify, Apple Podcast. Gebt uns das auch gerne, wenn euch die Folge gefallen hat. 5 Sterne.
Algo dankt.
Algo dankt. Ja, also, wir hören uns nächste Woche wieder. Okay, wir beide sehen uns natürlich, ne? Das ist natürlich unfair. Also wir beide sehen uns, die anderen hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von I Hate My Job.
Jo, bis denn.
Tschüssi. Tschüss. Tag für Tag immer derselbe Verkehr. Angestellt im Büro, so langweilig und fad. Die Arbeit nimmt mir meine Lebenszeit. Das ist so schade. Doch dann höre ich den Podcast von Murphy und Frank. Sie erzählen ihre Geschichten, schimpfen auf die Bank. Ihre Worte geben mir Mut und Kraft. Endlich sehe ich einen Ausweg, ich fühle mich befreit und aufgewacht. Ausgelaugt und hoffnungsvoll, das bin ich. Keine Lust mehr auf den Schreibtisch und den ganzen Stuss. Murphy und Frank.